Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Heute geht es um den Raspberry Pi 4 und Alternativen dazu. Mit mir im Studio sind
Merlin Schumacher von der CT-Redaktion,
Dani Bachfeld vom Make-Magazin
und ich bin Volker Zoter von Heise Online. Ja, Raspi nennen wir ihn ja wahrscheinlich jetzt auf Dauer, denke ich mal, ne? Ist kürzer. Der neue Raspi ist da, genau. Ihr habt schon drüber geschrieben. Es kam ein bisschen Begeisterung auf, hatte ich das Gefühl.
Ja, doch. Also es ist ein schönes Upgrade, das man, glaube ich, viele glücklich macht. Auch viele unterschiedliche Interessensbereiche. Also ich glaube, die Media Center-Leute sind genauso froh wie die Leute, die ihren Raspi als Desktop-Ersatz benutzen möchten, wie die Leute, die darauf irgendwie Serverdienste laufen lassen. Ich glaube, es ist ein Rundumschlag, der in alle Richtungen gut funktioniert.
Okay, das heißt, wenn wir das jetzt mal auseinandernehmen, es fängt erstmal so ganz harmlos an. Er ist ein kleines bisschen höher getaktet, aber das ist nur so eine Scheinverbesserung, ja. Weil der eigentliche Witz ist was anderes, nämlich dass eine ganz andere Architektur da jetzt drin steckt.
Genau, ne? Es ist ein neuer Chip drin, der ist jetzt in 28 Nanometer Strukturbreite produziert. Vorher waren es 40 Nanometer. Es sind jetzt, Moment, ich will nichts Falsches sagen. Es steht, glaube ich, sogar auf der Packung.
14?
Cortex-A72-Prozessoren
genau,
drin. Ja.
Genau, und vorher das war ein ARM V7, das ist jetzt eigentlich ein ARM V...
Nee, es war auch schon ein ARM V8.
Ach nee, war schon,
aber
stimmt,
es war ein ARM V8. Ein A53 dann.
Genau.
Und der A72 hat nochmal ein bisschen mehr Bums dahinter.
Das heißt, es ist nicht nur so, dass der jetzt irgendwie 0,1 Gigahertz mehr Taktfrequenz hat, sondern dass dadurch, dass die Prozessgröße eine ganz andere ist und dass da ein anderer Core drin ist, dass das Ding insgesamt schneller ist.
Genau, also die ersten Benchmarks bei uns waren so 60-80% schneller.
Okay, das ist ja schon mal was, aber das ist ja nicht die einzige Neuerung an dem Gerät sozusagen.
Nee, es gibt endlich mehr RAM.
Mehr RAM, stimmt.
Darauf haben viele gewartet. Wer ein bisschen mehr Geld zahlt, kriegt auch mehr RAM. Wir haben hier das 2 GB Modell, das 1er und das 4er sind gerade noch in der Folterkammer und werden gebenchmarkt und WLAN getestet und alles Mögliche. Ich kann das hier mal auspacken.
Unboxing, wir machen ein Video.
Hier ist die schöne neue Raspi-Verpackung. Nicht? Da steht was drauf.
Mal gucken, was jetzt drin ist.
Kann man sie vorne aufmachen, mal sehen, was drin ist.
Ach, guck mal, gut, dass ich das jetzt sehe. Ich hätte ihn bestimmt an einer anderen Stelle aufgerissen. Meiner liegt nämlich hier.
Da
schon
einmal aufklappen.
Da ist jetzt ein Odroid drin.
Tada, ist der Raspi da drin. Ganz unprätentiös.
Meiner liegt zu Hause am Wunschablageort.
Krass. Toll. Meiner liegt bei der Nachbarin. Danke, liebe Nachbarin, fürs Annehmen.
Meiner liegt schon auf dem Schreibtisch, Edge.
Tja, so, hier ist er, der ausgepackte Raspberry Pi 4 in der 2 GB Version. Optisch kein Unterschied zur 4 GB oder 1 GB Version.
Aber wenn man das hier ist ein Raspi 3, ne? Genau. Wenn man das jetzt mal zum Vergleich daneben hält, da sieht man auf Anhieb jetzt auch nicht so die brachialen Unterschiede.
Nee, aber
da muss man schon ein bisschen genauer gucken.
Wer genau hinschaut, der stellt fest, dass die Netzwerkbuchsen und die USB-Buchsen die Position gewechselt haben. Abgesehen davon hat der Raspi 4 jetzt endlich USB 3, und zwar richtiges USB 3 und richtiges Gigabit Ethernet. Nicht per USB 2 angebundenes Ethernet, sondern auch per...
Und auch nicht alles an einem Bus dann angebunden.
Nee, genau. Das hat ja früher mal alles so schön langsam gemacht.
Genau,
ne?
Wenn Gigabit war und USB, dann ging nichts mehr, weil sich alle durch eine Leitung drängten. Ja.
Genau, aber das ist jetzt da. Ansonsten gibt es noch, das sieht man hier auch, ich hoffe, man sieht es an der Kamera, ich weiß es nicht, ein USB-C-Port und zwei Micro-HDMI. Man darf das nicht verwechseln mit Mini-HDMI. Micro-HDMI ist noch kleiner, sogar kleiner als USB, Micro-USB. Und über die Micro-HDMI-Ausgänge gehen zweimal 4K bei 60 Hertz.
Das klappt jetzt auch, das war am Anfang ja noch ein bisschen schwierig.
Das klappt jetzt, wir haben es jetzt zum Laufen gekriegt mit der neuen Raspbian Buster Version, die Montag rauskam. Mhm. Funktioniert es jetzt wohl. Und der Raspi soll auch H265 mit 4K ausgeben können.
Genau, das kann er auch, das kann er über diesen Video Core 6.
Ja, das ist ein zusätzlicher Hardware-Decoder, der an dem Video Core hängt.
Okay. Aber VP9, das wäre ja das YouTube-Pendant für 4K, das ist nicht unterstützt, aber kann er das denn überhaupt abspielen? Oder ruckelt dann alles?
Müssen
wir mal gucken.
Ja. Ob das
vielleicht
ruckelt,
sind ja die A270-Kerne da schnell genug für.
Vielleicht.
Würde ich mal von ausgehen. Und ich glaube, das H265 macht auch nicht in nativen 4K, sondern in der Hälfte dann die 2100 paar zerquetscht. Also es ist nicht voll 4K, was er dekodiert.
Na, sicher? Kollege, die nennen Heinz, das ja immer 2160p.
Ja, das ist genau. Ja, das hat sich Heinz irgendwie angeguckt. Der sagte, das geht nicht komplett.
Ja, das ist ja alles noch so ein bisschen.
Na, müssen wir mal
und
sehen,
auch der 4K-Desktop ruckelt auch. Also die Maus springt mitunter. Okay. Und Also es geht alles, aber es ist noch...
Wer braucht schon... Wer kommt auch ganz, also ganz ehrlich, klar, man probiert das aus, aber wer wird wohl auf dem Raspi einen 4K-Desktop laufen lassen? Man
kann ja auch die Schrift größer machen.
Ja, super Idee. Genau, das funktioniert das so schon bei Windows ganz großartig immer alles. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das alle möglichen Leute ausprobieren werden. Ja. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass es besser wird. Das ist jetzt, das Basta ist ganz neu und ja. Das Debian Basta Release ist noch gar nicht fertig und Raspbian hat aber schon die Basta Basis. Ja. Und das ist alles ziemlich neu und die werden da sicher noch ein bisschen Pflege betreiben, damit das besser wird.
Wir hatten ja damals, als der Raspi 3 und dann gut 3B Plus war ja nur ein Minimal-Upgrade sozusagen, als der rauskam, hatten wir ja gesagt, das wird schwierig überhaupt jetzt weiter das ganze Ding in der Form weiterzuentwickeln, weil man gucken muss, wie schafft man überhaupt jetzt da diese ganze Rückwärtskompatibilität hinzubekommen. Mhm. Ist das jetzt gewährleistet eigentlich mit dem Raspi 4? Oder?
Das ist alles, also die ganz normalen Raspbian-Versionen, ich habe es ausprobiert, man kann sich das aktuelle Raspbian installieren auf eine SD-Karte, in den Vierer reinstecken, dann bootet es, dann nimmt man die Karte raus, steckt es in den Dreier und dann läuft es immer noch. Das ist alles kein Problem.
Okay. Und bei Projekten, also ich meine, Sie haben natürlich Ihre GPIO-Leiste und so, das hat sich ja alles nicht geändert. Man würde jetzt denken, dass diese ganzen, wie heißt die, Shields oder Heads oder wie auch immer, dass die grundsätzlich funktionieren müssten. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sicherlich mal gucken, ob irgendwelche merkwürdig programmierten Projekte vielleicht jetzt trotzdem auf der Strecke bleiben, ne? Wenn das alles jetzt.
Also dadurch, dass sich die fundamentale Debian-Version geändert hat, werden sich auch einige Projekte bemühen müssen, dass da Anpassungen nötig sind. Zum Beispiel RetroPie hat auch nicht nur wegen Basta Probleme, sondern auch wegen des neuen Grafiktreibers und so, wegen des neuen VideoCore 6. Da gibt es wohl noch einige Hakeleien, aber die meisten Projekte, denke ich, größeren Projekte zumindest, werden sich dran machen, dass das natürlich mit dem Raspi 4 auch läuft. Mhm. Wir hatten ja auch von der Foundation zum Teil Vorabversionen der Hardware zum Testen und
Du hast ja vorhin schon erwähnt, Kodi, und wir haben jetzt so ein paar andere Dinge ja schon genannt, also oder wenn man das ganze Ding als Multimedia-Kiste benutzen will, das war ja sozusagen einer der Punkte, wie der erste Raspi schon sozusagen aus dieser Bastler-Szene so ein bisschen ausgebrochen ist, weil alle gesagt haben, ich kaufe mir doch jetzt nicht irgend so eine Streaming-Box, sondern er kann ja schon alles und tatsächlich konnte er natürlich ganz vieles noch nicht, weil er zu langsam war, aber wenn man jetzt denkt, okay, jetzt kann er HEVC, er kann 4K, irgendwie bleibt ja jetzt kaum noch was übrig, wo man denken würde, das ist jetzt schade, wenn es nicht geht. Was mit HDR? Prinzipiell habe ich gelesen, müsste das eigentlich auch gehen. Zumindest gibt es Vorbereitungen. Das ist ja nur den Stream richtig rausgeben.
10-Bit-Video dekodieren, das hat unser Kollege Ingo Storm getestet. Nur HDR müsste noch Software draus machen. Also das klappt noch nicht. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das lösbar ist.
Da haben aber auch die anderen irgendwie große Probleme, gerade wenn es um HDR geht. Ne? Das,
du meinst jetzt die Alternativen?
Die Alternativen, ja. Boards, ne? Also der hat schon jetzt eigentlich alles, was man braucht. Wer braucht schon HDR?
Das ist ja für manche so der letzte Schrei irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich bin da auch noch nie so richtig mit in Berührung gekommen, dass ich gedacht habe, das brauche ich unbedingt. Aber wenn die Frage kommt halt immer direkt. Also ich habe jetzt auch schon mal
einen CT-Artikel, wenn HDR nicht HDR ist oder so, da war gerade irgendwas das so.
HDR ist alles irgendwie noch so ein bisschen
fishy.
Genau.
Sozusagen.
Flashy. Also sind auch alle noch am Rumtüfteln.
Ich sehe gerade noch mal, die Leute diskutieren hier im Chat so ein bisschen, weil die Preise hatten wir noch gar nicht gesagt.
Genau, also der 1 GB bleibt bei 35 Euro ungefähr. Der 2 GB kostet nochmal 10er mehr und für die 4 GB werden dann so 55, 60 Euro fällig, je nachdem. Im Moment sind die Preise, glaube ich, ein bisschen höher. Das sagt wahrscheinlich noch ein bisschen wieder. Mhm.
Ja, jetzt gibt es, ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist, finde ich das. Es gab doch hier diesen Zettel. Ich glaub, da steht es drauf.
Da ist der Zettel, der mittlerweile seit Tagen durchs Internet geistert.
Genau, es gibt so einen Zettel, der durchs genau, hier steht es nämlich tatsächlich, ich habe jetzt Polsky aufgeschlagen. Also lesen könnt ihr das jetzt nicht, wenn ich es in die Kamera halte, aber da steht Raspberry Pi 4 Model B, ist ja klar. 1 GB, 2 GB, 4 und 8 GB steht da. Witzigerweise steht immer 4 GB und 8 GB in einem Schritt, anstatt dass es Komma separiert ist, was immer die sich dabei denken. Den gibt es aber im Moment ja noch gar nicht. Und jetzt kann man sich fragen, wann wird der kommen?
Ich vermute mal nicht. Ich weiß es aber nicht.
Du meinst aber gar nicht kommt?
Ich glaube nicht, dass er kommt. Also 8 GB...
Ist die Frage, was soll man mit 8 GB RAM in dem Ding?
Also ich glaube auch nicht, weil wenn man sich auch die bisherigen Konkurrenz oder Alternativen anguckt, die ja eigentlich schon immer einen Schritt weiter sind oder schon seit Jahren einen Schritt weiter sind als der Pi, da gibt es im Moment gar kein 8-Gigabyte-Modell. Wenn ich mich recht entsinne, 4 Gigabyte ist das höchste und das reicht dann auch eigentlich aus für das, was man normalerweise mit dem Ding da machen kann. 8 Gigabyte wüsste ich jetzt gar nicht, wofür das dann noch sinnvoll wäre auf einem Bastelboard. Ja. Dann kann man natürlich gleich auf einen Core i3 gehen oder irgendwie einen i5 oder einen Nook und so weiter und dann habe ich ja eine ganz andere Anwendung.
Ja. Also das hat mich auch gewundert, wie gesagt, also wir haben es auch rausgefunden, wir haben es gesehen, der Kollege Ingo T. Storm hat die Vermutung, wenn es kommt, dann wird es vermutlich der Raspberry 4B Plus sein. Muss man gucken, vielleicht wird auch nur abgewartet, wie die Preise sich verhalten, ne? RAM-Preise, wenn die runterrutschen, vielleicht geht dann was. Vielleicht kommt auch noch ein etwas höher getakteter. Er sagte, man kann ihn jetzt ja schon wieder übertakten, das man fand ich ja immer so niedlich, genau. Dass man schon früher hat ja jeder, den Raspberry 1 hat ja jeder übertaktet, glaube ich, ne? in die INI-Datei da reingeschrieben, wie schnell er laufen soll. Geht immer noch, finde ich irgendwie nett. Also es bleibt vieles gleich sozusagen bei dem Raspi.
1750 MHz ohne Garantieverlust. Mhm.
Aber Ingo meinte schon, wenn man das macht, das geht in Single-Thread-Leistung geht das ganz gut oder in Single-Core-Leistung und der taktet dann aber sowieso runter, wenn er dann auch unter Dauerlast ist, weil dann überhitzt. Also, ne? Hat man auch nicht
bei Quad-Core-Last geht das ratzfatz
runter. Genau, mit OpenSSL CPU. Könnte natürlich sein, weil sich ja, glaube ich, Videocore und der Rest eben auch Speicher teilen.
Stimmt.
Vielleicht könnte man dann irgendwo sagen, dass der Videospeicher 4 GB bekommt und der Rest auch 4 GB. Aber dann wüsste ich auch nicht, warum man mit so einem kleinen Teil dann so viel Video machen will.
Zwei 4K-Streams gleichzeitig oder in 60 Hertz ein Desktop und Video gucken, keine Ahnung. Aber ja, das stimmt, richtig. Das war immer so, dass der richtige Videospeicher sich das mit dem, mit dem eigentlichen Kern oder im SoC teilen muss.
Ja.
Stimmt.
Es gibt auch noch anderes Zubehör neuerdings. Hier die offizielle Tastatur mit einem eingebauten USB-Hub. Die hat noch einen Micro-USB-Anschluss hier hinten und drei USB-Anschlüsse.
Das ist so Microsoft, oder?
Sehr schönes Detail.
Hier unten so aus,
ist statt der Windows-Taste eine Himbeertaste.
Sehr schön.
Mit dem Raspi-Logo drauf.
Sehr schön.
Unser Tastaturexperte sagte, ist eine super Tastatur für den Preis. Sie kostet 18 Euro. Und dann gibt es auch noch die Maus dazu. Die kostet 8 Euro soll ganz gut sein, sagt der Kollege. Also,
gibt es die auch in anderen Farben?
Ich glaube nicht.
Nee, das ist ja
doch, die gibt es noch. Ich glaube, er sagte, die gibt es auch noch in schwarz. Ja, ja, genau.
Haben Himbeeren so eine Farbe?
Ja, okay. Ja, schon. Doch, ist schon so. Ja, so mit Himbeerlakritz. Toll wäre natürlich gewesen, wenn man irgendwie auch direkt diese Möglichkeit gehabt hätte, Micro-HDMI auf Normal-HDMI. Ansonsten hat man immer überall anders noch die ganzen Adapter.
Gut, hätte aber nicht zwei raufbekommen.
Nee, das stimmt.
So ein Adapter kostet 5,50 Euro, beziehungsweise ein Kabel von Micro-HDMI auf HDMI kostet 5,50 Euro. Da bricht man sich dann, glaube ich, auch keinen Zacken aus der Krone.
Ja, aber vielleicht bricht ja der Rest, ne? Denn so eine kleine mechanische Belastung.
Ja,
also ich würde ja eher lieber mal diese ganzen Display-Dinger da weglassen. Ich habe sowieso noch nie jemanden gesehen. Naja, wenige. Und die Audiobuchse.
Ist die immer noch so schrottig? Die war ja mal ganz fürchterlich.
Ich glaube, die ist immer noch so schrottig. Ich weiß aber nicht.
Jetzt von einer mechanischen Ausführung?
Die hatten auch einen Signal zu Rauschabstand, den es quasi nicht gibt.
Der Treiber dahinter ist ja auch irgendwie so ganz frickeliger. Klar, dass das dann da tierisch rauscht, ne? Witzigerweise habe ich, glaube ich, gesehen, dass der 8 Kanäle kann, ne? Irgendwie über HDMI. 8 Audiokanäle, ja, das finde ich schon.
Sollte gehen, ne? Ja. Zur Not kannst du ja die Bitstreams da einfach rüberjagen. Genau. Das geht natürlich alles. Das ist ja der Vorteil an HDMI.
Ja.
Insofern, wie gesagt, als Multimedia-Kiste wieder großartig. Ich werde das wieder ausprobieren und dann liegt ein nächster Raspi irgendwo in der Ecke bei mir rum, wie alle anderen. Gehört sich
bei
so.
Mir auch, ja.
Aber ich glaube, damit. Ich muss mal gucken, man probiert ja immer aus, kann man den als Desktop tatsächlich benutzen.
Ja, das werden wir
wollten hier auch mal die Kollegen darauf ansetzen. Wir arbeiten also schön mit mit großen Tabellen in unserem Internet-Tool Confluence. Da bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn man Raspi drauf lässt. Jetzt fragte hier jemand im Chat, MacTwok, glaube ich, war es, oder MacTwok, zweimal USB 2.0, zweimal USB 3.0, warum nicht gleich viermal USB 3.0? Oder meinte auch, ist das dann vielleicht der Plus-Variante vorbehalten?
Das ist eine gute Frage, warum sie das gemacht haben. Ich vermute mal aus Kostengründen, die USB 2-Buchsen sind wahrscheinlich ein Tick billiger. Und vielleicht auch aus Bandbreitengründen, wer weiß.
Weil das Ziel ist ja tatsächlich gewesen, für die Einstiegsversion den Preis zu halten. Ne? Da muss man ja auch immer zusehen. Das ist ja immer ganz interessant, dass das innerhalb von... Der Dreier kam vor 2 Jahren raus, oder?
Genau.
Dass das innerhalb von so 1-2 Jahren, dass es tatsächlich Ich meine, man kennt ja, wie schnell Hardwarepreise verfallen, aber dass das tatsächlich funktioniert, das Ding dann auch in Stückzahlen so herzustellen, ist natürlich auch immer noch eine Kunst. Und da hat sich ja nur echt dramatisch was geändert, auch bei der 1-Gigabyte-Version. Das finde ich schon eigentlich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Das ist schon
beeindruckend, ja, ja. Also sie haben da echt, finde ich, einen guten Kompromiss aus Preis und Leistung geschaffen. Das ist echt super. Und ich finde auch den Gedanken, 10 Euro mehr pro RAM-Stufe ist auch völlig okay.
Also bei Apple sind die Sprünge größer.
Bei Apple sind die Sprünge größer.
Da zahlt man vorsichtig, aber gut, da ist auch mehr dann drin.
Ja, gut, aber
nicht viel mehr.
Nicht viel mehr. 150 Euro für 8 Gig RAM, weiß ich nicht. Da kriege ich eine Menge Raspis für.
Dann kannst du ein Raspi-Cluster
draus machen. Kann ich mir ein Raspi-Cluster bauen?
Sag mal, apropos, nee, das ist gar keine gute Überleitung. Egal. Überleitung können wir sowieso nie, das kriegen wir vom Abhängig schon immer gesagt. Ich lasse sie einfach. Du hast doch letztens dieses tolle Experiment mitgemacht. Wir installieren Windows 10 auf dem Raspberry Pi. Würdest du das jetzt nochmal machen?
Ich habe drüber nachgedacht. Wenn dieser Installer das unterstützt, würde ich das mal ausprobieren. Die Frage ist, ob es einen Treiber für den VideoCore 6 gibt oder überhaupt einen Treiber, der dann funktioniert, wegen der Videoausgabe. Ansonsten, ja, mal gucken. Ich würde es wahrscheinlich ausprobieren, weil es doch relativ erfolgreich war, auch wenn viele Leute gesagt haben, seid ihr völlig bescheuert. Natürlich sind wir völlig bescheuert.
Natürlich, deswegen, die Frage erübrigt sich.
Die Idee ist natürlich total bekloppt und deswegen haben wir es gemacht. Gerade um zu beweisen, dass es eine dämliche Idee ist, weil als das erste Mal irgendwie die Runde machte, waren alle so, wow, endlich kann ich Windows 10 auf meinem Raspberry benutzen, das ist ja total super, ich schmeiß meinen PC weg, was natürlich völliger Unfug ist. Und es lief ja auch wie Sau. Also
Windows CE könnten wir nehmen, aber das gibt es glaube ich nicht mehr.
Nee, das haben sie ja weggetan.
Wahrscheinlich probieren wir es mal aus, wenn es denn die Software hergibt, ja. Würde ich es mal machen, einfach nur um zu gucken.
Ich finde es auch spannend.
Ich nehme dann die Installation wieder auf, das sind dann bestimmt wieder 2 Stunden, um die Leute was zu gucken.
Nee, also ich meine, insbesondere im Zusammenhang mit diesem Desktop-Ersatz-Thema wäre das ja auch nochmal ganz lustig.
Also unsere Kollegin Pina Merkert hat ja die Desktop-Ersatz-Geschichte mal ausprobiert.
Genau.
Das würde sich wahrscheinlich auch mal wieder anbieten, das auszuprobieren mit Raspbian zum Beispiel oder testweise irgendeiner Mainline-Distro. Mhm. Das wäre ganz schön.
Ah, apropos Raspbian und Mainline-Distro, da ist ja noch die Frage 32-Bit, 64-Bit. Mhm. Haben wir im Vorfeld vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Jetzt dachte ich, das müssen wir gar nicht mehr thematisieren. Aber die Leute, die uns zugucken und zuhören, die haben das natürlich nicht mitgekriegt. Im Moment sagt ihr, 64-Bit-Kernel ist in Arbeit für Raspbian?
Ist angekündigt, genau. Aber im Moment ist es noch 32-Bit wie bisher. Es bleibt aber auch ein 32-Bit-Userland. Also die ganzen Binaries sind 32-Bit. Nur kann man dann wahrscheinlich eine 64-Bit-Version auswählen. Die bringt dann eben 64-Bit-Kernel mit. Aber
Hab ich davon irgendwie großartig was, außer dass ich 64-Bit habe?
Na, du hast einen richtigen ARMv8-Support. Also im Moment wird ja unter dem 32-Bit der eigentliche ARMv8-SOC wird ja im ARMv7-Modus betrieben. Und dann kann ich zum Beispiel gar nicht auf die Krypto-Hardware zugreifen, wenn ich die dann brauche. Es gibt ja einige Leute, die das Ding als VPN-Router nehmen. Mhm. Und da könnte das natürlich schon sinnvoll sein, wenn Verschlüsselung beschleunigt ist. Und das geht dann erst unter 64-Bit, weil dann eben die Krypto-Hardware angesprochen werden kann. Sieht man auch, wenn man sich dann CPU-Info anguckt. Deshalb, wir haben das auch im Vorfeld gemessen, als wir so andere Alternativen schon mal uns angeschaut haben und da haben wir gesehen, unterm Raspbian 32-Bit war es halb so schnell wie unterm Ubuntu Mate, was es ja auch für den 3B Plus zumindest gibt. Und das ist eben darauf zurückzuführen, dass eben die Krypto-Hardware damit läuft.
Ihr habt ja aber auch schon bei dem Test, der erschienen ist, Messungen gemacht. Da habt ihr auch Verschlüsselungen getestet. Das war dann alles nur in Software?
Das kann ich dir nicht sagen.
Also fällt mir gerade ein, weil da waren es irgendwie, ich glaube, ich meine, mich erinnern zu können, irgendwie verschlüsselte Übertragungen irgendwie von Images waren
so
50 Megabyte pro Sekunde.
Ich glaube, das war noch in Software.
Das heißt, also theoretisch könnte das dann auch nochmal schneller werden, weil der...
Theoretisch ja. Also das wird sich ja schon anbieten wegen des Gigabit-Netzwerkanschlusses.
Genau. Der wird auch jetzt quasi, ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, der wird quasi ausgereizt. Das ist ja ganz anders als, wie gesagt, vorher. Ne? Hatten wir kurz gesprochen vorhin, dass das alles über einen Bus ging. Jetzt kann man das wirklich ausreizen. Da gehen von den 1 Gigabit gehen 900 Watt. 40 Megabit pro Sekunde drüber oder sowas. Ja. Also kann man echt nicht meckern.
Und auch über die USB 3.0-Schnittstelle geht ordentlich was rüber. Ne? Also
das heißt, als Bastelnass, ist das was?
Ich denke ja. Also da kann man, glaube ich, mittlerweile was draus machen. Nicht mehr so wie früher, dass dann mit USB 2.0 irgendwie bei 20 Megabyte Schicht im Schacht war. Da kann man jetzt ordentlich was drüber jagen. Das macht, glaube ich, schon erheblich mehr Spaß. Ist natürlich nicht so, als wenn ich mir wirklich eine richtige NAS hinstelle und wenn ich da jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, Nextcloud oder sowas drauf installiere, dann ist der Raspi natürlich trotzdem ordentlich empfehlen, wenn er dann mal irgendwie eine Galerie von Bildern anzeigen soll und so. Das ist immer noch ein Problem, aber grundsätzlich hat man erheblich höhere Übertragungsraten.
Gibt ja immer noch auch Leute, die SATA fordern, weiterhin auch für die kleine Kiste, aber ich denke, das ist illusorisch, Unsinn.
Das ist Unsinn. Also fordern kann man das
aber. Also es gibt eben auch andere Boards, die das dann haben, aber ob das jetzt sinnvoll ist.
Hier kommt übrigens die Frage, also einmal RC Addicted fragt, wenn er jetzt 100 Euro spendet, ich will ihn nicht davon abhalten, ob er dann einen von den Raspis bekommt. Wenn er einen Tag länger wartet, kann er sich zwei dafür mindestens oder je nachdem einen Zweier und ein Gigabyte Version kaufen. Oder einen Vierer und einen Zweier.
Oder den
Achter. Würde ich jetzt nicht empfehlen als Spender, aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, will ich da gar nicht irgendwie einen Hehl draus machen. Eine Frage ist genau, du hast gerade im Prinzip gesagt, SATA haben wir gerade schon beantwortet. Die kommt gerade die Frage von Andreas Decke, warum kein M2 oder SATA-Unterstützung? Ja, M2-Anbindung also ist halt die Frage.
Theoretisch ginge, es hat ja eine PCI Express Lane, ne?
Im Prinzip ginge das, klar. Also die Hardware könnte das. Ich glaube nur, dass SATA da nicht viel bringt von den Übertragungsraten und auch man wird von einem schnelleren SATA-Anschluss auf dem Raspi wahrscheinlich nicht viel merken, trotz allem. Und wenn das eine PCI Express M2 Schnittstelle ist, dann ist die SSD ungefähr so lang wie der Raspi, vielleicht ein bisschen länger. Ich glaube, das ist einfach die falsche Bauform und die falsche Plattform für SATA-Anschlüsse und auch für super schnelle SSDs. Das kann man machen, aber ich glaube, schlussendlich macht das keinen Unterschied und die USB-3-Schnittstelle ist eigentlich im Großen und Ganzen ausreichend.
Gut, ich könnte natürlich jetzt argumentieren, dass ich dann, wenn es wirklich einen M2-Anschluss hat, die Leute wollen ja eigentlich nicht mehr mit den SD-Karten rumfummeln. Ne? Die sind eben fehleranfällig, doof. Warum denn nicht doch M2-Teil unten ran klatschen? Man könnte natürlich jetzt auch über USB einen kleinen USB-Stick machen. Auch die sind fehleranfällig, werden oft heiß. Ja, aber vielleicht dann in 2 Jahren mal doch mit einem...
Mit
M2. Also ich persönlich finde das ganz gut. Es gibt andere Boards, die das haben. Ich bin da eigentlich ein Fan, solange man auch davon booten kann, dann würde ich eigentlich immer diese Lösung präferieren gegenüber einem USB 3.0 Stick oder einer Festplatte oder einer SD-Karte.
Ja.
Aber das ist jetzt meine Meinung.
Wo du gerade das Thema SSD auch angeschnitten hast, wir hatten ja vorab, haben wir eine Frage gekriegt. Da geht es eigentlich gar nicht wahr. Er hat im Moment einen, also der Stefan Reuter fragte das, der hat sein Raspberry auf einem 3B Plus im Moment laufen und zwar über SSD bootend, sprich dann über USB vermutlich, ne? USB. Ohne SD-Karte drin. Ob das wohl auch auf dem neuen Pi 4 starten würde?
Nee. Also es war, war so, dass das normalerweise muss man beim B eine Konfiguration ändern, also alleine so bootet er jetzt nicht über USB beziehungsweise dann SSD, sondern man muss 2 Bits ändern, man muss dann ein Register irgendwie beschreiben und dann anschließend kann er auch über USB booten. Ich vermute mal, also wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert, dass es theoretisch beim Pi 4 möglich ist, aber man wird es auch ändern müssen. Im Moment geht ja auch Booten übers Netzwerk noch nicht, auch das ist irgendwie noch gerade in der Arbeit, dass das unterstützt wird, also wie du schon sagtest, es ist viel auf dem Weg, aber es ist noch einiges zu tun, bis man dann, glaube ich, auf dem Stand ist wie beim 3B Plus.
Wie ist das eigentlich von wegen Booten übers Netz? Wie ist das mit Power over Ethernet? Ist das eigentlich drin? Weil der braucht ja jetzt auf jeden Fall auch mehr Saft, ne, als das alte.
Ist drin. Also die Stecker sind ja da. Hier sind ja, hier kann man ja sehen, das sind ja die vier Stecker da und da wird eben Power over Ethernet auch unterstützt.
Ach so, cool.
Das war auch eine wichtige Anforderung, die warum auch immer viele hatten und da hat die Pi Foundation gesagt, das machen wir wieder, weil der Pi 3B, der hat das grundsätzlich auch. Man musste da nur die Stecker oder die Leisten nachrüsten. Und das war das beim B-Plus
schon dabei. Das heißt aber, diese Anfragen, die sprechen ja sehr dafür, dass der Raspi ist ja lang schon kein reines Bastlerboard mehr. Ne? Und auch längst nicht nur eine Multimedia-Kiste für alle anderen, sondern der wird ja in ganz vielen kommerziellen Projekten inzwischen eingesetzt. Es fällt halt nur nicht unbedingt auf, dass er da drin steckt. Und dann ist es, finde ich, gar nicht verwunderlich, dass solche, sag ich mal, Anforderungen gestellt werden und dass sie dann auch irgendwann erfüllt werden, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei der Raspi Foundation normalerweise so läuft. Die müssen ja auch irgendwie gucken, dass da weiterhin Interesse bleibt an dem ganzen Projekt, ne, um das Ganze so am Laufen zu halten.
Also was kommerzielle Sachen angeht, scheint da ein großes Interesse zu bestehen. Es gab letztens eine größere Microsoft-Veranstaltung, da war eine Managerin von Starbucks und hat eine kleine, etwa so große Kiste in die Kamera gehalten und gesagt, das ist unser Starbucks Security Gateway. Das ist in jeder Filiale und kümmert sich um die Sicherheit der IT-Infrastruktur. Das sah schwer nach einem Raspi aus.
Ja, Gott, es gibt ja viele Dinge, die in Größen von Zigarettenschachteln sind.
Ja, ja, aber die wenigsten haben eine Ethernet-Buchse und 4 USB-Anschlüsse an der richtigen Seite.
Ja, das stimmt.
Von daher.
Ja. Zumal, wenn man überlegt, es sind ja ganz viele von diesen alternativen Geschichten. Ich meine, Intel selber hatte ja verschiedene, die haben ja auch immer wieder gewechselt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinge alle hießen.
Lotte Panda, Upboard gab es einige.
Ja. Die haben sie ja alle wieder eingestampft. Nee. Dann jetzt nicht? Gibt es die noch?
Noch.
Also es gab da aber auch diese jetzt heißen sie Compute-Module oder so. Das war was?
Das war aus wie so ein SIM-Dings.
Die haben so ganz merkwürdige Namen, haben die immer denen gegeben. Mhm. Und da ändert sich ja ständig was und trotzdem ganz oft wird auf den Raspi zurückgegriffen. Vielleicht ist es auch einfacher.
Das ist einfach das Ökosystem, was dahinter steckt. Wenn du jetzt nicht wirklich mehr Rechenleistung brauchst, nimmst du einfach das, was die beste und beste Unterstützung hat. Und wenn du einfach ein Problem hast, dann suchst du dich eben in anderen Ökosystemen tot und irgendjemand wird vermutlich bei dem Pi schon mal irgendwie auch so ein Problem gehabt haben. Ja. Und dann hast du es leichter gelöst. Also es gibt ganz viele, wir kommen ja bestimmt gleich nochmal zum Thema
Alternativ.
Ganz viele ähnliche Boards, die auch leistungsfähiger sind, aber die sind auch hardwaremäßig ganz toll, ein Tinkerboard, ein Odroid, aber oft fehlt dann eben auch wirklich die Treiberunterstützung. Das ist dann kein Mainline-Kernel mehr, sondern alter Kernel. Und dann ist das Ökosystem relativ klein und dann bist du eben auf dich allein gestellt. Ne?
Ja. Und im besten Fall läuft dann die Standarddistribution, die jetzt bei dir im Unternehmen das Mittel der Wahl ist, sagen wir mal so ein Debian oder sowas, läuft dann auf dem Raspi, während das bei vielen anderen Alternativen dann eben nicht so ist. Und dann muss man da hoffen, dass der Support weiterläuft bei der vom Hersteller selbst gepflegten Debian-Variante, die alle 3 Monate ein Update kriegt. Oder du hast halt eine offizielle Debian-Fassung, die im normalen Zyklus geupdatet wird.
Ja, weil du es ja gerade schon angekündigt hast, wir wollen ja auch über die Alternativen reden. Im Prinzip könnte man jetzt ja denken, okay, es gab ganz viele der Alternativen, weil sich zum einen der Raspi nicht so schnell weiterentwickelt hat weil Anforderungen von Leuten erfüllt wurden, wie Odroid und Co. und Banana Pi und wie immer die alle so geheißen haben. Ich weiß, es gibt ja gefühlt mehrere Dutzend solcher Alternativen. Die haben das alles, haben andere Funktionen eingebaut und das waren für die Alleinstellungsmerkmale, weswegen die hofften, gekauft zu werden möglicherweise. Mhm. Oder weil sie was gemacht haben, wo die Leute geschrien haben und so, super, dann könnt ihr unser kaufen. Jetzt ist es so, dass der hier ja mit einem auf einen Schlag eine ganze Menge von deren Anforderungen erstmal ad absurdum führt oder zunichte macht. Ihr habt gerade ja einen Artikel gehabt, da steht dann HEVC, 4K, mehr Speicher, keine Ahnung, welche Anbindung und so weiter, Gigabit Ethernet. Und im Prinzip fragt man sich, okay, braucht man die jetzt alle noch oder macht er jetzt damit zumindest einen ganz Großteil vom Markt erstmal platt und sagt, so, jetzt werden alle wieder zu uns zurückkommen?
Also er macht eigentlich einen Großteil des Marktes platt, das kann man ganz, ganz klar so sagen. Die anderen haben eben die bisherigen Chips, die es so gab, von Allwinner, von Amlogic, von Samsung und diverse andere, haben die genommen, haben die da auf dem Board draufgepackt, haben die mit ganz viel Speicher versehen, dann hatte man eigentlich ein sehr schönes Board, was auf dem Datenblatt her super Leistung hatte. Dann war genau das Problem, die Distri dazu, Mainline-Kernel, wo kriegen wir die Treiber her? Das heißt also, die ganzen Boards hatten ganz viel Funktionen, die aber in Software gar nicht unterstützt wurden, zumindest mit dem, was der Hersteller geliefert hat, sodass man eigentlich mit den Boards gar nicht mehr so viel machen konnte. Es gab dann so Distributionen wie Armbian, die sich dann darauf gestürzt haben, genau diese Löcher oder diese Defizite auszugleichen. Das ist teilweise ganz gut gelungen. Jetzt hat man mit dem Pi genau die Funktionen, die anderen Boards alle auch auf dem Papier haben. Der Pi bringt sie aber, unterstützt aber auch noch die wirklich per Software, sodass ich also wirklich dann 4K habe und HEVC Hardware dekodiert, sodass ich jetzt gar keine Probleme mehr habe. Also ich habe die Leistung, ich habe die Treiberunterstützung. Warum sollte ich noch zu den anderen Boards gehen, wo ich dann Frickeltreiber habe oder eine kleine Community irgendwie nur was macht, wo ich dann lange nach irgendwelchen Lösungen für Probleme suchen muss? Dann setze ich doch gleich wieder auf das eigentlich gute Ökosystem. Also aus meiner Sicht, meine Wünsche sind jetzt eigentlich erfüllt. Ich habe jetzt genau für die Probleme, die ich früher hatte, wo ich dann lange irgendwie im Netz unterwegs sein musste, habe ich hier alle Lösungen parat.
Okay, aber was wäre jetzt, gibt es jetzt überhaupt noch welche, wo du sagst, okay, es gibt alternative Bastelboards, wo man sagt, die haben noch Alleinstellungsmerkmale, das ist noch total nützlich oder ja. Ist das jetzt wirklich sehr, sehr speziell?
Also aber die sind dann natürlich gleich eine Ecke teurer. Wir haben zum Beispiel den Jetson Nano, der hat diesen Maxwell, den GPU drauf, womit ich dann eben neuronale Netze drin trainieren oder betreiben kann. Es gibt zum Beispiel den Nano PC T4, der hat dann zum Beispiel eine M2-Schnittstelle, leider kann er nicht von der booten im Moment, dann ist das auch wieder doof.
Von Diskette.
Genau, also ein paar haben noch so Alleinstellungsmerkmale. Hier fehlt zum Beispiel ein Infrarotempfänger. Das haben die meisten anderen drauf. Gut, bei HDMI, CEC brauche ich das auch nicht mehr.
Ja, theoretisch, da gibt es ja auch immer lustige Verquickungen.
Genau. Aber bei Kodi ist das zum Beispiel kein Thema. Das hat das normalerweise irgendwie alles
genau, Treiber drin. Genau, gibt es ein Plugin, dass das direkt hier die Sachen anspricht.
Genau, dann brauche ich auch gar keine eigene Fernbedienung mehr mit Infrarot. Also im Großen und Ganzen erschlägt schon der Pi alles, was man so normalerweise braucht. Wer jetzt unbedingt seine SATA-Festplatte da anschließen will, gut, der muss dann auf dem Odroid HC2 zurückgreifen. Aber ansonsten wird man damit, glaube ich, erstmal die nächsten Jahre glücklich werden. Jetzt muss man gucken, wie die anderen reagieren. Vielleicht kommen die ja dann mit irgendwie 8 GB raus oder mit irgendwas anderem Scharfen, was man braucht. Oder vielleicht mit Zusatzchips für neuronale Netze, die dann eben nochmal eine FPGA mit zusätzlich raufbringen. Weil ich denke, das wird so eine Anforderung, die der Pi im Moment nicht erbringen kann. Also er ist, glaube ich, nativ nicht besonders gut dabei, mit neuronalen Netzen umzugehen. Da brauche ich dann Zusatzhardware und ich glaube, das ist dann der nächste neue heiße Scheiß, den die anderen Bordhersteller dann einfach aufmachen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass USB-C präsenter wird. Genau, und das, glaube ich, eine einfache Methode ist, um ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen vermeintliche Modernität auf die Boards zu bringen, weil man mittlerweile auch Displaysignale und alles Mögliche über USB-C jagen kann und das sieht dann halt schick aus, wenn dann da die kleinen drehbaren USB-C-Schnittstellen drin sind, die irgendwie schnell sind und alles können. Da wirken die großen A-Buchsen ja natürlich noch ein bisschen archaisch gegen.
Nehmen auch kaum Platz weg. Genau. Aber die Frage, also FPGA fänd ich total spannend, weil man damit ja unglaublich ist. Ich habe da mal irgendwann so einen Kurs irgendwie in der CT damals noch gemacht. Ich war völlig erstaunt, was damit alles geht. Das war für mich eine ganz neue Welt irgendwie und im Prinzip fängt man da wieder, das ist auch so, diesen Basteltrieb kann das total gut befriedigen, wenn man nicht gerade an neuronale Netze direkt denkt. Aber sonst, dass man im Prinzip ja die Hardware selbst programmiert, das finde ich halt total spannend. Also es ist gerade für so diese Bastelszene könnte ich mir das super spannend vorstellen, dass man damit coole Sachen macht. Aber ich hatte gerade noch zwei Fragen im Chat gesehen. Die eine ist mir schon rausgescrollt. Einmal war noch die Frage hier 4 GB, was habe ich davon, wenn ich im Moment nur 32 Bit-Kernel habe?
Ist Linux egal.
Ich wollte sagen, ne, das ist ein Windows-Problem gewesen mit diesen, du kriegst altes, nur 3 GB, wenn du nur 32-Bit Windows hast. das war halt irgendwie da eine x86-Problematik
im Wesentlichen. Genau, weil Microsoft diese PAE-Erweiterung für x86 in den normalen Home- und Pro-Editionen, glaube ich, nicht aktiviert hatte in den Kerneln aus diversen Gründen. Es wurden, glaube ich, immer Treiberprobleme zitiert und das ist unter Linux schon lange kein Problem. Also wer sich heute ein 32-Bit Linux installiert, der muss nicht fürchten, dass ihm der RAM flöten geht oder so.
Das und dann hat mit Toss noch eine Frage. Erst schöne Grüße, ist ja einer unserer Dauerzuschauer. Eine Frage stellt, er meint sich erinnern zu können, es gäbe so ein Problem beim Raspberry 3, aber wahrscheinlich auch bei den Vorversionen, dass man den versehentlich kurzschießen kann und dann alles kaputt macht. Da haben wir vorhin witzigerweise kurz drüber gesprochen.
Ich weiß nicht, ob es weg ist. Keine Ahnung.
Haben wir noch nicht ausprobiert.
Wir haben noch keinen kaputt gemacht. Wir haben selber so
wenige. Wir haben so wenige, genau. Also, weil die jetzt über den Jordan schießen.
Genau. Also ihr könnt das ja versehentlich mal ausprobieren.
Versehentlich? Ja, genau, für uns.
Also das ist jetzt erstmal der Dreier. Ne? Beim Dreier ist es so, habe ich das richtig verstanden, hier die beiden letzten Pins. Wenn man die kurz schließt, da hast du einmal 3 Volt, einmal 5 Volt. Und das wird ja jetzt hier nach wie vor so sein.
Also
die Frage ist nur, wie geht das Gerät damit um?
Ja, wir müssen jetzt nur gucken, ob es ein anderer Power-Management-Baustein ist, weil das war eben so, Überspannung konnte der nicht ab am Ausgang. Die Pi Foundation wusste das schon seit längerem. Es ist auch dokumentiert in deren Blockroll da. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie den aus den Gründen ausgetauscht haben, weil eben viele gesagt haben, naja, bei den eng beieinander stehenden Stiftleisten passiert das schon mal leicht. Ne?
Ja.
Kommt ein Kabel dagegen oder einer mit einer Messspitze kurz abgerutscht.
Genau, und peng. Zack und alles kaputt. Da kommt noch eine Frage, sehe ich gerade von Daedalus Icarus, sehr schön. Er fragt sich, ja oder sie fragt sich, keine Ahnung, warum eigentlich jetzt USB und Ethernet getauscht wurden? Nur damit man wieder neue Gehäuse braucht oder was?
Gute Frage. Ich weiß nicht, man bräuchte ja sowieso ein neues Gehäuse, weil die Micro-HDMI-Anschlüsse neues erfordern. Also müsste man sich dann, wenn was dran sägen.
Ich würde jetzt mal vielleicht auch vermuten, weil eigentlich die Pfosten für Power over Ethernet waren vorher irgendwie bei den USB-Dingern. Vielleicht hat man die wegen Faden und so weiter, Stromfaden, deshalb getauscht.
Schlauer ist näher, das. Ja. Könnte natürlich sein, ja klar.
Hat wahrscheinlich das Design einfacher gemacht, deswegen werden sie das wohl getan haben.
So, genau. Also hier kommen auch schon die Vermutungen. Sie denken auch, das wird am Layout, am Layout der Platine liegen. Was ist denn hier? Eine Frage von Sheet 1995. Stürzt der mit Power over Ethernet Plus immer noch ab, wenn man USB-Geräte anschließt? Ja, haben wir, glaube ich, noch nicht. Vielleicht können wir da leider nur antworten. Vielleicht kriegen wir es noch raus.
Kollege Heinz Behling hat auch seine eigenen gerade gestern oder vorgestern bekommen und hat auch mal Tests mit verschiedenen Spannungsversorgungen gemacht. Also die er bisher hatte, die eigentlich ausreichen sollten, da bootete der Pi nicht mehr weiter. Er hat jetzt irgendwie ein anderes, das Original, glaube ich, genommen. Damit geht es. Aber Anwender können sich darauf einstellen, dass ein paar neue Netzteile fertig werden.
Genau, das heißt, also, der braucht jetzt was, 2,5 Ampere oder was braucht der?
Also das offizielle Netzteil liefert 5,1 Volt bei 3 Ampere.
Bei 3, okay. Genau. Also das ist dann eher was für das typische Smartphone-Netzteil, das auch dieses Fast-Charging oder so beherrscht. Genau. Ne? Damit müsste es gehen.
Das, ich weiß auch, macht der hier Power-Delivery? Also das haben wir nämlich auch noch nicht ausprobiert.
Ich weiß es nicht genau.
Weil das wäre nämlich auch ganz cool. Dann gibt es ja auch schon Netzteile und auch Powerbanks, die das können.
So, das heißt, können wir schon zum Roundup kommen quasi? Oder haben wir noch Dinge vergessen? Ich kann auch nochmal auf meine, ich hatte mir Fragen notiert. Hört. Was haben wir hier alles? Rückwärtskompatibilität hatten wir. Was ist neu, was ist anders? Hatten wir alles diskutiert. Preise haben wir genannt. Wie ist das mit dem Markt für die Alternativen? Ist der Markt jetzt hin? Hat der Chat noch Fragen? Fällt mir gerade auf. Achso, ja, Infos bezüglich Overclocking von Extreme, passt ja schon zum Namen, Extreme 2K6, hatten wir im Prinzip kurz gesagt.
Genau, also bis 1750 ohne Garantieverlust kann man ihn overclocken und darüber hinaus geht da die Garantie flöten, aber grundsätzlich wird er wahrscheinlich drosseln wegen Überhitzung.
So, Nero90 fragt, ob man mit dem Pi 4 Videos, also zum Beispiel YouTube, flüssig anschauen kann. Ja, wenn die Treiber richtig mitspielen oder das System richtig da ist.
Im Moment noch nicht.
Ja. Nee, also genau, das wird halt mit der Zeit jetzt erst richtig kommen.
Das Problem ist, dass die Browser-Engines alle die Hardware-Beschleunigung nicht unterstützen.
Genau.
Und deswegen ruckeln die YouTube-Videos, weil der Pi den dann halt in Software abspielen muss.
Genau, aber vom Grundsatz her würde das ja funktionieren, aber da muss man erstmal nochmal. In der Theorie können wir auch die Hardwareverschlüsselung nutzen, das geht ja auch noch nicht.
Genau. Was man übrigens im Moment noch nicht kriegt, sind das offizielle Netzteil, wo wir eben dabei waren, und das Gehäuse, aber ich empfehle die Pappschachtel einfach entsprechend umzuschnitzen. Aber
das wäre eigentlich total, hätten sie ja mal so Perforierungen schon da reinmachen können. Warum machen die das eigentlich nicht? Das wäre noch viel netter. Gute Dann könnte Frage. Man den da drin betreiben, aber wahrscheinlich sind dann plötzlich dafür verantwortlich, dass das Ding abfackelt.
Wahrscheinlich.
Oder es gibt irgendwelche Steuerregularien, dass es dann plötzlich als komplettes System
ist. So, da muss ein CE-Zeichen drauf.
Gehäuse plötzlich.
Ja. Das geht CE hat es ja sowieso.
Nein, keine Ahnung. Also, CE hat es, ja.
CE hat es.
Na, immerhin.
Enterprise. Nee, das ist ein richtiges. Darauf haben Farnell und ESCOM damals bestanden. Ne?
Ah ja, na ja, gut.
Ein richtiges CE haben wir, okay. Was ist hier jetzt noch? Cody,
Also spannend wird auch zu sehen, wie nachher dann wirklich die Versorgung der Peripherie über die einzelnen Ports funktioniert, weil auch gerade bei den anderen Boards, die immer wieder mal testen, wie viel liefern die dann, wie viel kommt hier wirklich drüber, dann zieht der mal wirklich 500 mA, buff, bootet der Rechner neu, also da bin ich auf das ganze Power-Management gespannt, weil USB 3.0 kann ich schon ein bisschen mehr machen.
Ja, ja klar,
auf jeden Fall. Und das sollte dann auch eben hier richtig weitergeroutet werden, da bin ich sehr gespannt drauf.
Also
stimmt,
da gab es auch bei meinem Raspi 3B Plus jetzt zu Hause, der spielt Server und da läuft Docker drauf mit ein paar Diensten und der bootet auch von der SATA SSD in einem Gehäuse, also per USB und da bin ich auch mal gespannt, wie das läuft mit der Stromversorgung, weil jetzt hat er doch manchmal Probleme, wenn er neu startet, dass er hängen bleibt. Das ist irgendwie scheinbar, obwohl es eine SSD ist, zieht ihm wohl für einen Moment so viel Strom weg. Keine Ahnung. Mal sehen.
Aber ist ja auch immer noch ein Bastelboard.
Ist immer noch ein Bastelboard.
Muss genau. man mal so sehen. Ist ja auch das also Schöne daran. Darf man eigentlich nicht wirklich erwarten. Also es sei denn, man will ihn für industrielle Anwendungen tatsächlich einsetzen, dann ist natürlich was anderes. Ja. Aber grundsätzlich gehört das auch mal so für mich so ein bisschen zum Raspi dazu. Bei jedem fünften Booten ist die SD-Karte kaputt. Nein, das war am Anfang
nur so. In jedem siebten Ei ist ein Pi dabei.
Nein. Das wäre es. Hier kam gerade noch die Frage, ob wir Cases schon hätten. Nee, ich habe noch nirgends welche gesehen.
Nee, die waren sofort alle ausverkauft. Wahrscheinlich sind die einfach noch nicht lieferbar. Und deswegen haben wir noch keine. Deswegen mein Tipp mit der Schachtel.
Ja, warum nicht?
Ich habe selber noch keins gekriegt. Ich warte auch noch irgendwie mal gucken. Sonst muss ich die Kollegen nerven, dass sie mir eins aus dem 3D-Drucker rausdrucken. Ne?
Ja, das machen wir.
Oder also Lasercutter.
Oder Lasercutter. Hier kommt auch noch mal die Frage noch mal zu 4K-Hardwarebeschleunigung von Manfred Rüstow. Nicht in den Desktop-Versionen, aber prinzipiell.
Theoretisch in den Desktop-Versionen auch, aber also diese ganzen Mediacenter-Projekte wie LibreELEC und sowas, die sind schon fleißig dran am Arbeiten. Ja. Die haben wohl auch intern schon eine Testversion, die 4K abspielen kann. Genau. Die ist aber noch nicht veröffentlicht.
Die hatten auch, hatten jetzt direkt natürlich passend zur Veröffentlichung der Kistchen Blog-Einträge gemacht, dass sie halt schon länger mit denen, die sind schon seit Monaten mit denen zusammen am Rumwursteln und machen und tun mit der Raspberry Pi mit der Raspberry Foundation und sind da natürlich dran und das ist ja auch das Ziel. Ansonsten ist ja für die der Gewinn auch erstmal relativ gering, wenn es nicht funktionieren würde.
Genau. Was ich übrigens sehr witzig fand, die Geschichte, dass die Raspi Foundation einen Teil der Raspi Website über Raspis hat laufen lassen, über Raspi 4,
genau,
18
ja.
Stück.
Ja.
14 haben den PHP-Code von WordPress ausgeführt, 2 haben statische Dateien ausgeliefert und 2 haben sich um das Caching gekümmert. Das ist nur ein bisschen, ist nur die halbe Wahrheit. Ein Teil, also lief auch auf normalen Rechnern, und zwar die Datenbank, was halt rechnermäßig die größte Anforderung ist. Und das ganze Ding war natürlich noch hinter einem Cloud-Cache.
Ich würde sagen, davor stand wahrscheinlich Akamai mit Edge-Servern.
In dem Fall, Cloudflare. Und dann
so, aber ja. Oder Cloudflare. Die werden gar nicht warm. Ne, da.
Genau, super. Du hast rein.
Aber die Idee ist halt schon mal witzig. Ich meine, allein, dass irgendwie diesen PHP-Code dann abnudelt, da dieses Cluster-System und das nicht sofort zusammenbricht, ist natürlich auch irgendwie eine schöne Demo davon, wie viel Rums dann doch in den Raspis steckt, wenn man ein paar zusammenbastelt.
Ja.
Kubernetes Cluster läuft da auch super drauf.
Aber in den Top 500 Supercomputerlisten würde ich ihn jetzt nicht so schnell erwarten.
Nee, da bräuchte man viele Raspis für.
Viele, viele bunte Raspis. Dann ist vielleicht doch mit der Anbindung ein bisschen schwierig.
Wahrscheinlich.
Ja, die Leute fragen ja schon immer, wann kann man bestellen, wie sieht das aus? Die meisten Shops waren relativ schnell ausverkauft. Es geht das Gerücht, dass sehr wenig Stückzahlen bisher geliefert wurden an Raspis. Wer also nicht am ersten Tag bestellt hat, der wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr warten müssen. Oder nicht die Version kriegen, die er haben möchte. Die meisten haben das gefühlt die 4-Gigabyte-Version bestellt. Vermute braucht man zwar wahrscheinlich nie, aber.
Keine Ahnung. 4 Gigabyte kann man schon.
Lieber
kann
man schon mal wissen.
Ne? Also gerade wenn man noch Desktop damit machen will, dann ist 4, also mit 2 Gigabyte braucht man auch nicht anfangen.
Nee, genau, deswegen, ich habe auch 4 bestellt.
Wobei die Raspi Foundation sagte, naja, so 1 Gigabyte ist für normale Bastelprojekte okay, 2 Gigabyte war für uns als Desktop-Version angedacht und 4 Gig dann für große Projekte wie eine Menge Software-Server-Dienste, was weiß ich. Das war so deren Aussage, aber ich glaube, mit 4 Gigabyte ist man schon am besten bedient, wenn man größere Ansprüche hat. Klar, wenn das Ding irgendwie nur in der Ecke rumliegt und ein bisschen DNS filtern soll mit Pi-hole oder so, dann brauche ich nicht mal ein Raspi 4, da kann ich auch ein Raspi 2.
Aber wenn ich damit auch entwickeln will, also das Teil bleibt dann eben auch schon bei 2 Gigabyte mal stehen, stirbt der Compiler ab wegen Speicher aus, muss man
Swap Space
zumachen.
Gut, du compilst auch da drauf?
Ja, ich mache irgendwie so mal diverse Robotikprojekte und dann, wenn ich OpenCV da übersetze oder andere Sachen, dann muss man eben, also das mache ich jetzt nicht cross-Plattform, das ist mir zu doof, und dann muss man eben schon oft Swap-Space auf einer USB dazu tun, damit er dann noch durchkompiliert, weil selbst mit nur einem Kern wird dann einfach der Speicher zu wenig. Also Speicher kann man nie genug haben, das war ja auch schon immer das Problem. Haben wir jetzt genug, also sind wir erstmal glücklich und dann treffen wir uns in 2 Jahren wieder hier oder so, ne? Es sei denn, der nächste kommt, Intel kommt auf den Markt und sagt, wir machen jetzt ein paar.
Ja gut, aber Intel hat ja nun schon diverse Sachen versucht und gab es nicht schon mal, Intel hat doch auch die GPIO-Geschichten, so, war das nicht so? Ich bilde mir ein, dass jemand sogar dieses dieses Pin-Layout nachgeahmt hat.
Ja, ja, also da gibt es ja auch Rapper und so weiter. Das Pin-Layout, ja, gut, Intel hat es ein bisschen verkackt mit dem Edison und diversen anderen Sachen.
Edison, das war er, das fiel mir vorhin nicht rein.
Und dann, wie hieß denn dieses andere Board? Galileo Edison und dann noch so ein...
Quark gab es noch, oder?
Ja, das war, da war Quark drin. So ein anderes größeres, war arschteuer.
Also die kriegen das, glaube ich, nie hin. Den fehlt es irgendwie an dieser Community dahinter.
Also es gibt den Latte Panda Alpha, der hat ja einen Core i3. Das ist so wie MacBook Air oder so, die gleiche Preisklasse oder die Rechenklasse. Aber kostet auch 300 Euro und das ist dann natürlich ein bisschen viel. Aber da hat man einfach den Vorteil, man hat nativ Intel und Linux hin, Linux her. Also man hat bei ARM immer noch manchmal bei vielen Projekten das Problem, dass es diese Lib nicht wirklich gibt. Diese Lib liegt da noch nicht vor. Dieses Projekt hat noch nicht auf ARM HF oder ARM 64 portiert. Und dann steht man da und mit nativ Intel oder AMD, wie auch immer, da hat man alles.
Mit x86 sozusagen. Genau.
Und das ist eigentlich ein bisschen noch so die Krux, warum ich manchmal mit so bestimmten Boards hadere, wo ich sage, ach, wäre das doch schön, wenn es jetzt diese Lib da wirklich schon gäbe.
Ja, die Software, also es krankt immer an der Software. Die Hardware ist fast immer super, aber es krankt einfach immer an der Software und x86 ist halt immer noch der absolute de facto Standard, was Endanwender-Hardware angeht und da kommt man schlussendlich dann irgendwann nicht mehr drum rum. Aber das, also die Raspis und sowas werden ja super unterstützt. Aber wie du vorhin schon sagtest, was bringt mir ein super tolles Bastelboard, das 8 GB RAM hat und alles in Hardware beschleunigen kann, wenn ich eine Linux-Distribution kriege, die gerade mal so mit Mühe und Not booten kann und das war's.
Mit einem Kernel 3.19 oder
genau,
so.
Genau.
Hier kommt übrigens gerade die Frage, ob ihr in der Make zum Beispiel mal einen Artikel machen wollt, wie man den jetzt von der SSD booten kann.
Ja, das machen wir sicherlich. Wir testen den ja. Also wir haben jetzt gerade unsere Version heute bekommen und wir werden im nächsten Heft diverse Tests machen oder fürs nächste Heft und natürlich auch, kann man ihn vom Netz booten, wie kann ich dann über USB und dann SSD booten und so weiter. Also das sind alles Sachen, die wir jetzt ausprobieren werden, aber noch ist ja die Doku ein bisschen spärlich und mal gucken.
Okay. Ich würde sagen, dann haben wir das ganze Thema zumindest bis auf das, was wir noch nicht ausprobiert haben, sehr erschöpfend schon mal durchgesprochen.
Ja.
Im Prinzip haben wir jetzt alle zu Hause oder auf dem Schreibtisch irgendwo ein Raspi liegen. Das heißt, übers Wochenende kann man schon mal ein bisschen rumprobieren. Vielleicht werden wir schon schlauer, aber man muss halt gucken, ne? wann ist die Software so weit? Naja, hapert halt manche
Stellen noch. Wir sind eben Nerds, wir sind immer ganz früh und wir können nicht aufhören. Und,
genau.
Fluch und Segen.
Dann würde ich sagen an euch, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an die Zuschauer. Nächste Woche gibt es uns wieder. Zwischendurch natürlich nicht vergessen, CT, Make, also online zu lesen. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.